Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Und willkommen endlich beim Locker Room Talk im Jahr 2026. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin immer noch zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Geht's dir gut?
Ja, wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Schöne Weihnachtszeit gehabt.
Ja.
Ja, war toll.
Wir sind auch endlich zurück. Wir haben wütende Nachrichten bekommen.
Ja, ja.
Auf allen möglichen Kanälen.
Ja, und uns leid. Das ist, ja, wir haben es getan jetzt wieder. Wir
mussten Tennis spielen. Kopfball kriegen.
Nee, wir mussten, mal ohne Witz, wir haben uns ja bewusst Zeit genommen. Bisschen runterfahren, bisschen Strategie. Das kommt unter dem Jahr sowieso immer zu kurz. Und ja, es ist auch wieder, es kommt sowieso auch da zu kurz, aber muss ich mal ein paar Tage versuchen, was Produktives zu.
Wie heißt es? Wenn ich 7 Tage hätte, einen Baum zu fällen, würde ich 6 Tage lang die Axt schleifen.
Oder ich würde es bleiben lassen.
So.
So. Eine nicht lustige Sache, die hat mich vor Weihnachten noch erreicht. Ich will die Reichweite auch mal nutzen für was wirklich Vernünftiges. Und zwar, ja, da ist mir auch ein bisschen die Luft weggeblieben. Ein Follower hat mir geschrieben auf Instagram, und zwar der Kai, dass sein kleiner Sohn, der ist nur, ja, noch ein ganz kleines Würmchen, und der hat einen Immundefekt, und da könnt ihr helfen, und zwar das Thema Stammzellenspende, und da packe ich euch den Link mal unten rein. Wirklich eine furchtbare Sache, und ja, ich muss sagen, da ist mir schon ein bisschen die Luft weggeblieben vor Weihnachten. Da wollen wir natürlich gerne helfen, und den Link findet ihr unten. Ich hoffe, dass da der kleine Felix, dass ihm geholfen werden kann. Wie waren deine Feiertage?
Wie immer.
Wie immer.
Das ist auch das Schöne. Ich möchte ja zu Weihnachten auch nichts anderes, außer das, was ich zu Weihnachten kriege. Ich bin ein Weihnachtsfan, ich liebe meine Familie, denn ich habe das bekommen, was ich bestellt habe.
Sehr schön. Weißt du, was ich an Weihnachten so toll finde, dass man sich einmal mal, man fühlt sich immer so ein bisschen wie ein Kind, weil man einfach auch mal dann so Filme guckt. Und dann aber auch mal so richtig, weißt du, so richtig Zeit hat, sich mal schön abends hinsetzt.
Aber da siehst du, wie unterschiedlich das ist. Ich habe nicht einen Film gesehen über die Weihnachtszeit.
Ja, jetzt nicht, ich meine nicht an Weihnachten, ich meine eher so danach. Also ich muss jetzt auch sagen, das ist dann eher so, ja okay, es ist eigentlich eher so die Nachweihnachtszeit, finde ich, wo man, weil Weihnachten, da ist noch viel zu viel los. Dann Weihnachten natürlich, Heiligabend ist ja sowieso gefühlt immer am schnellsten von allen Tagen vorbei. Dann natürlich die Family, eher so dann ab dem 28. Da finde ich dann,
ja.
Da kommt man dann eher so runter bis Silvester.
Zwischen den Feiertagen.
Ja, zwischen den Feiertagen. Heat, toller Film mal wieder gesehen. Die Firma, Interstellar, Green Mile, toll. Einfach so richtige, weißt du, so richtige Bretter. Da, also ich kann die sonst gar nicht gucken, weil ich gehe ja früh ins Bett, also so ein 3-Stunden-Film, da muss ich früh um 18 Uhr anfangen. Das geht gar nicht. Also wirklich so richtige Bretter, das meine ich, da komme ich, ja. Da habe ich erstens die Nerven gar nicht sonst, und auch die, das ist einfach so, unter der Woche gucke ich doch keinen 3-Stunden-Film.
Ja. Gottes Willen. Ich finde auch zwischen den, also meine Lieblingszeit im Jahr ist zwischen den Feiertagen und 1. Januarwoche.
Mhm.
Das liebe ich. Weil ich da
hat man seine Ruhe.
Da hat man seine Ruhe. Da geht dir keiner auf den Sack. Da kann man seine Sachen machen. Man ist für sich. Man kann auch entscheiden, ob man faulenzen will, ob man produktiv sein will. Das ist die selbstbestimmteste Zeit im Jahr. Zwischen den Feiertagen und 1. Januarwoche. Ich finde es ganz, ganz toll. Und ich fremdele auch damit, dass wir jetzt wieder so in den Trott kommen.
Ja, aber wir haben ja Kontrolle.
Wir haben die Axt geschliffen, genau. Und jetzt wird...
Wir sind ja selbstständige, selbstbestimmte Menschen. Das ist ja das Schöne hier. Wir buckeln so, wie wir buckeln wollen.
Genau.
Ich habe eine wilde Sache gemacht zwischen den Jahren. Ich war in einem Möbelhaus, sogar in zweien. Das habe ich geschrieben. Ich weiß gar nicht, als Kind war ich da, glaube ich, zuletzt. Ich war in einem Möbelhaus und habe was gemacht, oder besser gesagt, ich wurde dazu gezwungen, eine Matratze zu kaufen.
Mhm.
Furchtbar. Ich habe dann 3 ausprobiert und gesagt, wir nehmen die eine, weil wir wirklich, da war die Zündschnur schon so kurz.
Ne?
Ja, da kann ich mich auch auf 50, ich kann mich auch auf 500 legen, ja. Dann weiß ich es danach auch nicht.
Ja.
Vor allem, ich schlafe ja nicht die ganze Nacht. Da kann ich sagen, okay, die eine ist mir zu hart, zu weich. Also ganz ehrlich, das ist sowas, also was Schlimmeres kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
Das ist, bei Matratzen kommt auch das Marmeladenparadoxon immer zu tragen. Zu viel Auswahl ist schlecht. Weil dann ist das auf den ersten Blick attraktiv für den Kunden, es wird aber weniger gekauft. Wenn ich eine Matratze auswählen würde, ich würde auch sagen, Schatz, wir legen uns jetzt auf maximal 3 Matratzen, dann wird eine Entscheidung gefällt. Weil sonst wird nie eine Entscheidung gefällt.
Ich wusste auch gar nicht, der XXX Lutz heißt das, glaube ich.
XXL Lutz.
Ja, oder so. Der, ich dachte, das wäre so ein super Ramschladen, aber das ist ja relativ normal. Ich, ja, genau, so habe ich auch geguckt. Ich dachte, okay, allein der Name klingt ja schon so richtig trashig. Bei Segmüller waren wir, den fand ich irgendwie gar nicht gut. Also die Matratzenabteilung, das war wirklich so der, das Shit-Bürgertum und kombiniert mit dem Möbelhaus. Da war auch die Verkäuferin schon richtig unfreundlich. Beim XXX-Lutz muss ich...
XXXL-Lutz.
Ja, es ist doch wurscht. Arbeitest du da oder was? Hier, XX-Lutz.
Ich hab einen Affiliate-Deal mit dem.
X-Lutz. Denn jetzt nur noch X-Lutz. Da war ich positiv überrascht, weil ich dachte, das wäre so ein richtiger Ramschladen, weißt du, so wie Schleudermax oder wie heißt der andere? Mömax oder Poco. Ja, genau, gibt's auch noch. Aber das ist ja ein normales Geschäft. Ich frage mich, warum der dann so einen bescheuerten Namen hat. Und da war die Verkäuferin auch recht nett. Die hat uns dann zwei Matratzen gezeigt und mir, ich habe gedacht, die ist sympathisch, die wird schon Ahnung haben, hier kein Hohlkreuz, mir scheißegal, gekauft und dann schnell wieder weg. Furchtbar, wirklich.
Habt ihr jetzt auch so eine, die so unterschiedlich hart ist?
Ja, wir haben zwei Seiten, die man halt dann zusammensteckt und dann, also zwei, wie sagt man, zwei Kerne? Ich weiß es nicht. Ja, komm, hör mal auf. Das ist wirklich, ich merke, für sowas habe ich wirklich keine Nerven. Mir ist das so egal einfach. Also furchtbar. Aber ich habe wirklich, ich muss sagen, ich habe an Weihnachten einen Dom Perignon getrunken mal wieder. Und ich muss sagen, der 2015er ist wirklich gut.
Den hatte ich auch.
Der war wirklich gut. Also Dom Perignon ist ja immer so eine Sache, der, oh, hier ist natürlich nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt das Ding.
Nö.
Aber die guten Jahre, also 2015er muss ich sagen, war ich...
Ich hatte auch den 2015er, ich fand den auch gut.
War ich sehr zufrieden.
Ja. Aber jetzt auch nichts, wo ich aus dem Häuschen war.
Nee, aber schon gut. Ich war positiv überrascht. Ja. Vielleicht auch, weil ich schon irgendwie bei Dom Perignon schon jetzt nicht mehr die ganz großen Erwartungen hatte. Hast du einen Löwen der Woche? Jetzt haben wir die Figur, die Puppe, wollte ich schon vergessen.
Nee, habe ich nicht.
Ja, ich habe auch, also was mir aufgefallen ist, was ich mir wünsche für die Politik wirklich, dass die, das klingt jetzt wie eine Binse, aber dass die Jungen mal mehr rankommen. Ich muss wirklich sagen, wenn ich diese FDP-Veranstaltung, ich weiß, was das Dreikönigstreffen wahrscheinlich, also hier Strack-Zimmermann, mittlerweile, wenn ich die sehe, da geht mir eh schon das Messer in der Hosentasche auf. Mit Kubicki, gut, aber die zwei da Muppet-Show gespielt. Und wenn ich Dürre sehe, also bei Dürre, den, ich, da wird wirklich mein Hals schon ganz dürr. Ich sehe den immer in so einem Deichmann stehen und so Deichmann-Latschen für 40 Euro verkaufen.
Dürr trägt Leutschuhe. 100%.
Ja, schlimmer.
Nee. Ich glaube, Dürr trägt Leutschuhe.
Also der ist für mich das Problem, weißt du, der ist nicht sympathisch, der ist nicht charismatisch, der strahlt für mich einfach gar nichts aus. Und zum Beispiel, ich muss mal zwei Junge hervorheben, SPD-Mitglied Tim Vollert, den finde ich gut. Der ist, vielleicht hast du den schon mal gesehen, der macht auch viel auf TikTok, der ist Physik-Influencer.
Mal gucken.
Total, der macht auch mal so Livestreams, also so richtig nerdig.
Vollert.
Tim Vollert. Und der kritisiert, was mir immer sehr gut gefällt, der kritisiert auch sehr oft so Linke. Okay. Finde ich sehr gut. Also der ist ein rationaler Linker, wenn wir das mal so nennen wollen. Oder ein sehr geerdeter, der anfängt so, den finde ich gut. Und auch der Alexander Steffen, muss ich sagen, die Jungen in der FDP, die machen gerade einiges richtig. Aber ich glaube, die können den Karren, der wurde so vor die Wand gefahren. Und dieses Personal da, was da gerade an der Spitze ist, du kannst es wirklich, das kannst du wirklich in der Falle
auch. Ich glaube, dass die Jungen, die jetzt gut sind, werden genauso sein wie die Alten, wenn sie dann in diesen Positionen sind. Ich mache mir da wenig Hoffnung. Vielleicht mal, weil jetzt, wir haben jetzt einige Zeit, haben wir pausiert und es ist ja viel passiert. Ich meine, von Wegner bis Venezuela.
Wegner, ich habe mich wirklich, ich habe dir auch, glaube ich, 10 Memes geschickt. Ich habe mich wirklich an diesem Abend, als das losging, ich habe mich wirklich, ich habe Tränen gelacht.
Ja, es ist wirklich, also, es ist, was ist?
Wegner als Roger Federer, das war das beste Meme hier.
Das war, also,
ich weiß, also,
ich kann nicht wahrscheinlich jetzt super hohe Ansprüche, Leute, an diesen Talk, weil ich meine, wir könnten über Trump reden. Selbst die Sachen mit Hate Aid war ja noch drin, dann Venezuela, jetzt Grönland. Ich meine, was ist das für eine geballte Sammlung an Themen? Aber A, habe ich keine Lust, jetzt 3 Stunden zu reden. Und B, habe ich mich mal so gefragt, was ist denn so das große Ganze, was so alles, was so die ganzen Themen vereint? Und auch Daniel Günther. Ne?
Günther, ja.
Und ich finde eine Sache wirklich mittlerweile, ich muss lachen, weil es so traurig ist. Und das ist wirklich, wie die jeweiligen Lager, und da spreche ich jeden an, bestimmte Sachverhalte möglichst wohlwollend verstehen wollen und aussagen oder halt möglichst falsch verstehen wollen. Das geht in beide Richtungen. Es ist wirklich, also
es ist halt die Lust am Skandalisieren oder auch, ich kann auch verstehen, man ist halt von manchen Leuten schon so getriggert, dass man es gar nicht mehr vielleicht anders verstehen kann.
Aber
man sollte sich halt bemühen.
Du hast die Lust am Skandalisieren, aber du hast auch die Lust am Neutralisieren, wenn es halt gegen die eigene Bubble ist.
Ja, total.
Ich erinnere mich vor einigen Monaten, also was ist passiert jetzt mal, einmal Beispiel Daniel Günther. Ne, saß bei Lanz und hat halt gesagt, Nios wären Feinde der Demokratie. Und dann gibt es halt die Szene, wo er sagt, man müsste die Demokratie schützen. Und dann fragt Lanz nach, also reden wir von Zensur und möglicherweise, dass wir es auch verbieten. Und dann sagt er, ja, Pause. Und sagt dann, es geht um unter 16-Jährige auf Social Media. So. Jetzt hat die eine Seite so interpretiert, okay, der will Nios verbieten und der will kritische Presse verbieten.
Was natürlich auch Schwachsinn ist, weil das, glaube ich, nicht möglich ist, aber gut, nur als Einschub.
Naja, man muss sagen, es wurde ja schon von Nancy Faeser probiert,
ja,
das zu machen.
Ja, aber das, glaube ich, ist sehr, sehr schwierig.
Es wurde ja auch abgelehnt. Also,
ja, das meine ich. Also,
sie hat ja jetzt auch übrigens, das muss jetzt ganz frisch reinkommen, sie hat auch, also sie hat beim gegen Kompakt hat sie verloren und jetzt hat die nächste Instanz auch das Urteil gegen David Bendels revidiert. Der wurde jetzt auch freigesprochen. Mhm. Also da hat sie beides mal verloren.
Das meine ich. Also Nios ist, kann man kritisch sehen, aber ich glaube, das ist auch, ich glaube, das würde ich jetzt einmal sagen, ist unmöglich, das zu verbieten. Was ja auch gut so ist.
Jetzt sagen die einen, er will das verbieten, Zensur. Und die anderen sagen, nee. Das wird jetzt extra falsch zusammengeschnitten. Er redet nur vom Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. So. Und wenn jetzt kann man da zu unterschiedlichen Fassungen kommen. Jetzt haben wir aber, paar Monate vorher, hat ein gewisser Elon Musk auf einer Redebühne zum Beispiel einen Gruß gemacht. Und dieselben Gruppen, die jetzt bei Daniel Günther so oder so argumentieren, sind jetzt spiegelverkehrt und interpretieren entweder super viel rein oder verharmlosen die ganze Sache. Und es ist wirklich immer spiegelverkehrt. Immer spiegelverkehrt. Und das ist wirklich nur noch lächerlich.
Ist ja bei Trump auch so. Man merkt es ja immer bei den, also der könnte jetzt den größten Schwachsinn machen, dann sagen die Fans auch noch, ja, aber das ist doch richtig, ich sehe das ganz anders, weil ja, es ist anstrengend. Ja, ich glaube, wir haben ja auch Lust darauf, immer so ein bisschen vielleicht mal um die Ecke zu denken oder einfach mal ein bisschen Abstand da reinzubringen. Und eine Sache, die finde ich ganz interessant mit diesem Verbot, für wir sind, glaube ich, beide keine Fans von Verboten, aber mit diesem unter 16-Jährigen, das gibt's ja auch schon auf der Welt. Und ich finde diese Diskussion sehr, sehr schwierig. Aber es ist sehr interessant. Ich habe da schon ein bisschen anrecherchiert. Das bringe ich beim nächsten Mal mit. Erinnere mich dran, ich werde es wie immer vergessen. Es gibt sogar Umfragen bei den Betroffenen, nicht bei Erwachsenen, sondern bei Jugendlichen, die sagen, ja, sie hätten TikTok nie kennengelernt. Sie finden das eigentlich total furchtbar. Also man muss auch mal sehen, dass das, glaube ich, für viele, es ist natürlich eine gewisse Sucht. Wir nutzen das auch. Und man muss sich, glaube ich, schon mal damit auseinandersetzen, was das eigentlich mit einem macht. Ja. Was ich super interessant finde, das ist mir auch untergekommen, man hat ja auch mal Weihnachtszeit zu lesen, dieses Prinzip von Social Media. Jetzt meine ich nicht YouTube, da geht's auch, aber TikTok ist das beste Beispiel. Wie funktioniert TikTok? Ich scroll da durch und es endet nie. Das hat natürlich zwei ganz hässliche Effekte. Erstens, ich verliere mich, also es endet nie, ich mache immer weiter. Dann ist eine Stunde vorbei, ich fühle mich danach im Zweifel nicht so gut und denke mir, boah, jetzt habe ich hier schon wieder rumgedaddelt. Und ich habe auch gar kein Belohnungsgefühl, weil was passiert? Nichts. Also etwas, was nicht endet, kann einen auch irgendwie nicht glücklich machen. Und eigentlich fühle ich mich danach unglücklich, habe noch wahrscheinlich eher ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, eigentlich hätte ich ja das machen sollen. Ich bin auch nicht wirklich entspannt und im Zweifel habe ich noch irgendeinen Mist gesehen. Mhm. Und bei Erwachsenen, gut, hat jeder seine eigene Verantwortung, muss jeder wissen, was er macht. Aber bei Jugendlichen ist das natürlich schon so ein Thema. Und ich finde das sehr, sehr schwer. Also, das sind so Fragen, ich finde, da müsste man jetzt wirklich eine Doktorarbeit dazu machen. Ich würde das jetzt nicht von vornherein ausschließen, dass das eine schlechte Idee ist. Ich finde aber auch so ein Verbot ganz, ganz schwierig und ganz, ganz kompliziert. Alleine, wie willst du das denn umsetzen? Da sind wir jetzt auch schon wieder bei der, also wenn man es machen wollte, wie realistisch ist das überhaupt? Also ich finde, das sind so Themen, die sind, dann wird da immer so, hier Demokratiefeind und Zensur und Verbot. Aber wir reden ja meistens gar nicht tiefer drüber und da merkt man dann erst, wo man dann ankommt, bei welchen Problemen und Baustellen. Und da muss man sagen, das ist halt auch schon echt eine komplexe Welt geworden.
Ja, also du hast das Wichtigste, finde ich, was du gesagt hast, ist die Umsetzbarkeit.
Ja, total.
Das ist ja, also junge Eltern haben ja jetzt schon das Problem, ich bekomme es bei meiner Cousine mit, dann wird in der Klasse von den Eltern, vom Elternrat irgendwas abgemacht, einer hält sich nicht dran, ja, und dann bricht das alles. Dazu komme ich gleich übrigens zum Thema Gewalt als Korrektiv. Wenn führende Silicon Valley-Größen selber ihren Kindern die Handys verbieten, dann sollte jedem, egal wie liberal er eingestellt ist, dann sollten die Alarmglocken angehen. Vielleicht aber nochmal ganz kurz zu dem Daniel Günther-Eklat, was da passiert ist. Wenn man sich das alles ansieht, und egal, ob man es ihm jetzt wohlwollend interpretieren möchte oder halt gegen ihn interpretieren will, was er sagt, und das hat er gesagt, und da gibt es auch nichts zu interpretieren, er bezeichnet News als Feinde der Demokratie. Und ich finde, da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein mit solchen Aussagen in der Öffentlichkeit.
Den Ausdruck, also ich finde dieses Feind, Demokratiefeinde, ganz ehrlich, das sollten wir vielleicht generell mal weniger verwenden im Jahr 2026.
Das würde ich mir auch wünschen. Und ich finde es dann schon, und wenn er dann sagt, wir müssen die Demokratie schützen und er möchte News und er erklärt News zu Feinden der Demokratie, dann verstehe ich es, wenn Leute daraus interpretieren, der möchte die verbieten. Das war auch meine Interpretation und ist auch noch meine Interpretation.
Ich fand das auch strategisch jetzt nicht so schlau, was er da gemacht hat, aber gut.
Zumal wir halt sehen müssen, was auch in den letzten Jahren gegen kritische Medien, die unliebsam sind, was hier in Deutschland passiert ist. Kompakt. Deutschland kuriert. Man kann jetzt von denen halten, was man will, aber es ist ja nun mal auch zu Gerichtsurteilen gekommen. Spannend finde ich, es gab nur, es war glaube ich 3 Wochen vorher oder 4 Wochen vorher, hat die Trump-Regierung harte Sanktionen gegen die Gründerin von Hate Aid ausgesprochen. So, Hate Aid ist jetzt ein NGO von links und machen halt viel, wie es hier heißt, zum Schutz der Demokratie. Da war hierzulande ein Riesenaufschrei, Trump würde die Demokratie erodieren und angreifen. 3 Wochen später sind die Leute, die das gesagt haben, springen jetzt Günther beiseite und sagen, wir müssen hier die Demokratie schützen, indem wir die andere Seite verbieten und einschränken. Und das meine ich mit der Heuchlerei, die aufhören muss und die auch, wo ich mir wünschen würde, dass jeder mal so 2, 3 Schritte zurückgeht und nur mal die letzten 3 Wochen sieht und sieht, wie unlogisch die Argumentationsketten auch sind.
Und das ist das Gefährliche, da haben wir auch letztes Jahr schon oft drüber gesprochen. Erstens dieser Backlash, also der sicherlich erst von links kam.
Ja.
Die, sagen wir, die Wokeness, kann man sagen, oder die Zensur, die halt jetzt von der anderen Seite kommt. Und du bist halt jetzt in so einem ganz blöden Strudel drin, weil jetzt macht der eine macht das, dann macht der andere das und dann, und wie du gerade sagst, was eigentlich unlogisch ist, aber dann heißt ja, wir müssen die ja verbieten, weil die wollen ja uns verbieten.
Ja.
Und jetzt kannst du dir diesen Ball eigentlich unendlich hin und her spielen. Ja. Und das ist halt schon sehr absurd.
Und der Ball wird größer.
Und der Ball wird größer und der Ball wird wütender. Und das ist halt eine sehr, sehr, und ich sag's dir ganz ehrlich, das kann eigentlich nur richtig scheiße enden.
Ja, ja,
total. Also, das ist nicht gut.
Und vielleicht dann dazu, weil wir es angerissen haben, zum Thema Gewalt. Wir hatten gestern schon kurz drüber gesprochen. Ich fand das ganz spannend. Mir ist ein TikTok untergekommen. Es war von Ben Ungeskriptet. Das war nur ein ganz, ganz kurzes TikTok und ich habe dann auch nicht weiter mir das angehört, weil ich habe mir dann selbst dazu meine Gedanken gemacht. Und ich nehme das jetzt mal kurz auf und ich muss von dir verlangen und von euch verlangen, dass ihr versucht, mich jetzt positiv zu verstehen. Also mir unterstellt, dass ich es im Guten meine, weil das kann schon ein bisschen heikel wirken am Anfang. Ich habe mir dann die Frage gestellt nach diesem TikTok, hat Gewalt nicht auch einen Wert in einer Gesellschaft? Jetzt denkt man, ist der jetzt völlig verrückt. Ich meine Gewalt als Korrektiv. Ich meine Gewalt, die dann einsetzt, wenn ein Regelbruch stattfindet. Weil was ist eine Regel, bei der es keine Sanktionen gibt, wenn sie nicht durchgeführt
wird? Gewalt ist ja auch nicht zwingend körperlich.
Nein, nein. Also, nein. So. Eine Regel, bei der es keine Sanktionen gibt, wenn sie nicht eingehalten wird, ist ein Wunsch. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja, und nimmt halt auch keiner ernst. Spätestens, wenn es der Erste übertreten hat und es gibt keine Konsequenzen, ist die Regel relativ lasch.
Genau, und dann kehrt es sich eigentlich sogar um, dass der Regelbruch belohnt wird. Weil wenn jemand eine Regel bricht, um sich einen Vorteil zu erschaffen, und es wird nicht sanktioniert, es fehlt diese Gewalt danach,
ja,
dann ist der, der die Regel befolgt, der Dumme und der, der die Regel bricht, ist der Schlaue. Und wir sind ja auch, wir sind ja relativ, ja, wir sind eigentlich eine Generation, wir zwei, wir sind ja immer mit dem Mantra groß geworden, Gewalt ist keine Lösung. Und das ist auch, ich denke, eine große Errungenschaft. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, durch die Eindrücke und so. Und ich bin da auch Humanist, ich finde das auch toll. Aber der Satz müsste ja eigentlich weitergehen, Gewalt ist keine Lösung, wenn alle so denken. Und wir haben jetzt, ich rede jetzt nur von Deutschland, habe ich das Gefühl, dadurch, dass die Gewalt als Korrektiv fehlt in wichtigen Bereichen, leidet die Glaubwürdigkeit auch des Staates. Wir reden immer von Politikverdrossenheit und all diesen Dingen und gegen die Institution und da könnte was dran liegen. Das beginnt im ganz, ganz Kleinen, weil wir halt so sozialisiert wurden. Gewalt ist keine Lösung, wir sind alles
so toll. Deswegen ist ja Pazifismus auch in der Praxis hochgradig verblödet, weil das natürlich nicht funktioniert, weil das setzt ja voraus, dass jeder Mensch auf der Welt quasi friedlich ist. Und
schau,
Pazifismus ist zwar nett, aber ist halt trotzdem unterm Strich idiotisch.
Wir können von ganz klein gehen im Everyday Life. Jemand, der sich heute an einer Schlange irgendwo vordrängelt, der hat keinerlei Konsequenzen. Alle halten ihre Klappe. Es wird nichts gemacht. Er bricht die Regel, hat seinen Vorteil und dadurch ist es rational geworden. Früher, und ich sage jetzt nicht, dass das besser ist, hätte er früher im Wilden Westen das gemacht, dem hätten sie ins Knie geschossen. Bei Tieren ist das ja auch noch so. Da wird Fehlverhalten sofort mit roher Gewalt, körperlicher Gewalt. Mhm. Aber es gibt nicht mal eine Form der sozialen Gewalt bei solchen Regelbrüchen. Anderes Beispiel. Wenn ich lese, dass Flüchtlinge abgeschoben werden, was sind das für Flüchtlinge? Wer wird abgeschoben?
Meistens liest man ja, dass die seit 20 Jahren hier arbeiten.
Richtig. Das sind die, die einen festen Wohnsitz haben und die feste Arbeit haben. Das ist genau das, was man will. Die werden abgeschoben. Die nicht abgeschoben worden werden, sind die, die keine feste Arbeit haben. Die findest du deswegen nirgendwo fest an.
Ja, genau, weil sie festen oft werden sie ja nicht aufgenommen.
Genau.
Ja,
und die nicht zu den Terminen kommen, die Regel brechen. Die werden belohnt. Und irgendwann merkt das eine Gesellschaft. Ja? Und dann kann man diesen Menschen nicht mehr erzählen, ihr müsst härter arbeiten, die Abgaben werden höher und all diese Punkte. Weil irgendwann denken die sich, sag mal, wir sind ja die Blöden, weil wir uns an die Regeln halten. Und das geht immer weiter, bis zur weltpolitischen Bühne, bis hin zu Trump, bis hin zu Völkerrechtsbrüchen. So. Und wir kommen darauf gar nicht mehr klar. Und ich glaube, dass wenn wir davon sprechen, Europa muss wieder stark werden und sonst und hier und da, dann muss von uns wieder eine Gefahr ausgehen. Und diese Gefahr wird immer als sowas unfassbar Negatives dargestellt. Wir hatten das an einem der letzten Talks, und dann bin ich auch durch mit meinem Monolog. Da habe ich Jordan Peterson zitiert. Der redet dann von echter Männlichkeit. Und er sagt, be dangerous. Also ein echter Mann ist gefährlich. Und es ist dieses Bild, ich will es nochmal aufgreifen. Du hast ein Schwert und es geht darum, gefährlich zu sein, das heißt, dieses Schwert zu schleifen, scharf zu machen. Das kann in verschiedenen Dimensionen sein. Jetzt persönlich, finanziell, körperlich, seelisch, psychisch, Eloquenz, Intellekt, all diese Punkte. Aber Männlichkeit bedeutet dann, dass du es in der Scheide stecken lässt. Du kannst dich kontrollieren. Demut, ne? Ruhe, all diese Punkte.
Ja, klar.
Und das mal auf Gesellschaften und den Staat übertragen, finde ich, ist ein wunderbares Bild. Weil wenn ich jetzt Deutschland analysieren müsste und unsere Gesellschaft, ich habe damals Nudelholz gesagt. Wir haben vielleicht nicht mal ein Nudelholz. Das ist ein Stumpen. Da ist nichts. Wir sind total ungefährlich. So. Und dann ziehen wir das nicht, wenn wir es ziehen müssten, aus der Scheide raus, sondern ziehen es dann raus, wenn es so um so weiche Themen geht. Gendern. Ja, das ist völlig unnötig.
Das Problem ist ja auch, jetzt da schließt sich ein bisschen der Kreis, jetzt sind wir wieder beim Thema, was müssen wir alles verbieten und was müssen wir alles kontrollieren. Das Problem ist ja auch, ich habe das Gefühl, wir beschäftigen uns ständig mit irgendwelchen kleinen Problemen und sehen die großen dann nicht und verschwenden vor allem die Kapazitäten. Bestes Beispiel ist ja jetzt, wenn ich jemanden bestrafen will oder wenn ich was bewerten will, was brauche ich? Ich brauche dann Beamte, Richter und so weiter und so fort. Je mehr die mit Schwachsinn beschäftigt sind oder mit irgendwelchen Bagatellsachen, umso ja, langsamer ist alles, das ist ja auch oft ein Problem, dann wird irgendwas eingestellt oder einfach unter den Tisch fallen gelassen, ja, weil du es gar nicht mehr verarbeiten kannst. Das ist ja auch ein Problem. Aber die Frage ist ja auch, ich habe mich das auch gefragt, weil wir immer über Europas Stärke sprechen. Also das ist halt sehr schwierig, weil wir haben natürlich Stärken, aber trotzdem wenn man jetzt mal ganz logisch denkt, also wie können wir gefährlich sein oder stärker werden? Also da müsste man auf jeden Fall für Aufrüstung sein, weil ich meine, das beste Beispiel ist ja jetzt Trump, Völkerrecht, ob es jetzt Russland ist, ob es China ist, ob es die USA sind, ist ja wurscht. Wenn wir abhängig sind, wenn wir schwach sind, zum Beispiel bei Rüstung jetzt von den USA, dann ist Trump ja schon mal grundsätzlich alles wurscht. Also aufrüsten müsste man dann realistisch betrachtet sehen als Unabhängigkeit. Es geht jetzt nicht um Krieg, sondern es geht einfach um Unabhängigkeit. Energie. Ja, Rohstoffe haben wir keine. Ja. Entweder muss ich sehr smart agieren, was man natürlich auch machen kann. Also es gibt jetzt nicht nur die USA, es gibt auch nicht nur Russland. Haben wir dann gesehen. Es gibt dann auch Katar und viele andere Sachen. Also klar, entweder agiere ich sehr smart oder ich mache mich wirklich unabhängig. Ja, da sind wir vielleicht auf einem, sagen wir, holprigen Weg, aber sind wir noch weit davon entfernt. Und wirtschaftliche Stärke ist natürlich auch noch ein. Also cool. Die drei Aspekte, bei Rohstoffe haben wir keine. Ich meine, Rohstoffe sind natürlich auch noch sehr, sehr wichtig. Deswegen ja auch Grönland unter anderem. Also dann haben wir eigentlich nur die drei Hebel. Rüstung, einfach also sich selbst verteidigen können, ohne dass man irgendwo drunter kriechen muss. Verteidigung, Wirtschaft, Unternehmen, natürlich auch Konsumenten, ist ja klar. Kaufkraft, Unternehmen und so weiter, Technologie, Innovation und Energie. Ich meine, Energieunabhängigkeit, gut, ohne Rohstoffe ist auch natürlich schwer, weil wenn ich jetzt alles mit Solar vollpflastern will, brauche ich auch Rohstoffe. Ja. Also das sage ich mal, ist natürlich Energie so ein Minenfeld, aber gut, da kann man sich sicherlich etwas unabhängiger machen. Dann sind wir eigentlich bei allen drei Aspekten gerade, sagen wir mal, relativ mau unterwegs. Und dann habe ich noch eins, wenn man jetzt wirklich sich Gedanken macht, recherchiert, dann kommt man immer wieder zu diesem Einigkeit. Ja, jetzt haben wir folgendes Problem. Gerade haben die Leute, glaube ich, irgendwie auf diese Einigkeit nicht so viel Bock. Das hat natürlich auch viele Gründe. Aber wir müssten ja, so wie wir jetzt gerade drin hängen, muss man ja auch mal ehrlich sagen, entweder müssen wir das Ganze einiger machen, also dass man sagt, Europa, die EU hat viel mehr Zugriffsrechte, dafür müsste man es aber massiv vereinfachen. Ja. Also du bräuchtest eigentlich mehr EU, aber auf einem ganz anderen Niveau, weil wir sind ja irgendwie sehr kompliziert, aber dann doch irgendwie dann, naja, so richtig ist es dann auch nicht. Also man müsste entweder sagen, viel mehr EU, aber halt ganz anders, also schlanker, vielleicht auch noch mit direkten Demokratieelementen, Wahlen noch ganz anders aufgesetzt, oder man macht's weniger. Und findet vielleicht darüber zu mehr Einigkeit, weil vielleicht man das Gefühl von Eigenständigkeit hat, aber dadurch vielleicht wieder, aber da finde ich, hängen wir gerade, wir haben halt so eine Scheineinigkeit. Und da ist halt wirklich gerade schwer, wenn wir jetzt mal von Gewalt sprechen, Gewalt auszuüben. Denn die Hebel, natürlich haben wir Hebel, aber die sind halt schon ein bisschen kurz.
Ja. Also das ist super wichtig, was du sagst. Das ist jetzt quasi Europa und die Gewalt, die Europa auf andere Player auswirken kann. Und das jetzt im positiven Sinne. Ne?
Ja.
Ich glaube aber, in der Debatte müssen wir in erster Linie, natürlich, wir müssen das bearbeiten, aber um dorthin zu kommen, müssen wir erstmal in uns selber schauen. Also die größte Bedrohung für Europa ist Europa selber und die EU.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir Gewalt als Korrektiv wieder dort ansetzen, wo Regeln gebrochen werden. Nochmal, eine Regel, wenn es kein Korrektiv gibt, dann ist es ein Wunsch. Und wir reden immer von regelbasierten Europa und all das. Vieles ist Wunschdenken. Wir reden davon, Volker Hellmeier hat es gesagt, wenn was aus Brüssel kommt und es Länder, Mitglieder nicht umsetzen, was ist aktuell die Konsequenz? Nix.
Ja.
Nix.
Die südländische Auslegung und, oder wie heißt es so schön?
Es geht noch weiter.
Was unter Strich ja auch dann wieder auch relativ smart ist.
Und ich glaube auch, dass wir auch in Deutschland das nicht jetzt nur, ich möchte jetzt nicht nur sagen, die Flüchtlinge, die nicht arbeiten gehen und keinen Wohnsitz haben, das sind die einzigen, die davon Gebrauch machen und das nutzen, dass wir so schwach sind. Es ist auch die Politik selber. Wenn wir jetzt mal vom Kai Wegner denken, ne?
Dann denke ich an einen ganz sauberen Volley,
an den großen
Vorhand-Volley.
Ja, schau mal, das ist lustig. Also wir finden das jetzt lustig, aber eigentlich ist das überhaupt nicht lustig, weil
vor allem auch noch mal ganz kurz: Das Schlimmste ist ja auch, dass er einfach auch noch gelogen hat. Das muss man einfach sagen.
So, er lügt und deshalb weiß er, dass er einen Fehler macht. Sonst hätte er nicht gelogen.
Natürlich. So. Der stellt sich hin und sagt: Ah ja, ich wollte Tennis spielen.
So, dann kommt das raus und dann muss er es zugeben, seine Lüge. Das kommt erschwerend hinzu. Und jetzt rede ich von dieser Gewalt, die dann ausbleibt. Weil was ist die Konsequenz? Nix. Wolfram Weimer betreibt...
Aber Söder hat abgesagt für den Erhard-Gipfel und Doro Bär auch.
Wow. Das ist die Konsequenz für jemanden, der als Minister Korruption anbietet. Er macht das. Es wird publik. Er sagt, das ist eine rechte Kampagne. Und die Konsequenz? Null. Es ist ein konsequenzfreies Regieren. Ein konsequenzfreies Handeln. Und wenn ich das merke, natürlich kann ich das ausnutzen. Und wenn wir in einer...
Aber weißt du, das ist ja auch mittlerweile das Problem. Das ist ja auch... mittlerweile ein einfacher Trick, den nutzen ja alle. Also wenn man jetzt, wenn jemand was kritisiert oder jetzt hier, dann wird der Weimar kritisiert, dann heißt ja, das können wir jetzt nicht machen, weil das ist ja entweder dann eine rechte Kampagne oder das nutzt ja jetzt nur wieder der AfD. Also im Endeffekt, das heißt ja, ich kann machen, was ich will.
Richtig.
Es darf nicht kritisiert werden, Richtig. Weil sonst nutzt der AfD.
Richtig.
Das ist natürlich schon ein sehr billiger und gefährlicher Ausweg, weil das nutzt ja dann, das ist das, was wirklich der AfD Richtig. Nutzt, wenn die Leute das Gefühl haben, ja okay, dem Politiker ist scheißegal, weil der sagt einfach, ich bin quasi
Richtig.
Der Richtige und da ich der Richtige bin, kann ich auch das Falsche tun,
genau.
weil ich ja der Richtige bin.
Handeln muss Konsequenz haben. Und das ist auch häufig das, was in unserer Kritik mitschwimmt, wenn Politiker, die in wichtigen Positionen sind, so etwas fabrizieren. Und keine Konsequenzen. Ich rede jetzt nicht von körperlicher Gewalt. Gewalt kann auch sein, dass die einfach ihren Posten verlieren. Was dermaßen angebracht wäre wie sonst was. Und es nicht passiert. Natürlich schwindet dann das Vertrauen der Bevölkerung in die Institutionen. Ist doch logisch. Und dann müssen wir nicht davon reden, dass uns Diktator XY bedroht und der. Dann müssen wir bei uns selber anfangen.
Ja, total. Also, wenn man mal mit Machiavelli sprechen würde, der hätte wahrscheinlich gesagt... Fuchs und Löwe zugleich. Ja. Also Fuchs, wir, glaube ich, könnten viel schlauer sein bei Allianzen. Also die Frage ist ja, wenn man jetzt mal Trump als großen Wettbewerber sieht, der führt ja, das sehen die einen positiv, die anderen sehen es als verteufelt, der führt sein Land ja so ein bisschen wie ein Unternehmen.
Ja.
Nach dem Motto, ja, wir haben Wettbewerber und die machen wir jetzt platt. Beziehungsweise wir sind halt einfach Marktführer und der Marktführer gibt Gas und holt sich jetzt das, was er braucht. Er sagt immer, we need Greenland. Und das sieht er halt jetzt als wichtig an. Und ich glaube auch, dass in seiner Perspektive, wenn man das mal versteht, wie er denkt, dann ist es für ihn halt einfach logisch. Weil in seiner Welt, ja, die Russen wollen das, die Chinesen wollen das. Und wir wollen es auch. Ja, dann holen wir uns das halt jetzt. Weil sonst kriegen es die anderen. Und das ist schlecht. Und dann ist das ja, für Deutschland ist das, oder für Europa ist das auch schlecht. Weil die müssen ja auch froh sein, im Zweifel, wenn es wir haben, ist ja besser, als wenn es jetzt zum Beispiel die Russen haben. Also ich glaube, wenn man jetzt einfach mal so ganz anders denkt, dann der denkt ja nicht über Völkerrecht nach. Der denkt hier, das ist quasi Recht des Stärkeren oder halt einfach Unternehmer. Und jetzt muss ich mal vorstellen, du bist jetzt quasi ein Konkurrenzunternehmen. Also was macht man? Also ich bin zu dem Schluss gekommen, das Einzige, was man eigentlich machen kann, ist, dass man sich auf sich selber konzentriert und erstmal schaut, dass man stärker wird. Vielleicht ein bisschen unterm Radar, also Fuchs, dass man vielleicht Allianz schmiedet, dass man stärker wird und dass man dann vielleicht angreift, also jetzt mal nicht nur bildlich gesprochen, wenn man halt stärker ist. Aber jetzt quasi sich hinzustellen und zu sagen, du, was soll das bringen? Ich fand auch diese Forderung, jetzt kann man natürlich sagen, ah, der Lochner hier wieder Opportunist und was hätte es jetzt gebracht, wenn Friedrich Merz sich hingestellt hätte bei Venezuela und gesagt hätte, Donald Trump bricht das Völkerrecht, das geht so nicht. Was hätte das jetzt gebracht? Weil
er hat ein Nudelholz.
Genau, er hat ein Nudelholz. Und in dem Fall, außenpolitisch muss ich sagen, bin ich mit Merz relativ zufrieden. Das macht er, finde ich, ganz gut. Auch Sebastian Kurz, der ist ja nicht mehr in Verantwortung. Ich finde, der hat dazu auch einen ganz guten Tweet abgesetzt. Sag mal, es ist kompliziert. Und das ist es ja auch. Und man muss ja immer sich fragen, was bringt das jetzt? Und mit einem Nudelholz zu drohen, außerdem Trump interessiert das sowieso nicht, das kann jetzt natürlich nicht der Maßstab sein, dass man sagt, okay, wir lassen ihn einfach machen, weil es interessiert ihn nicht. Aber ohne jetzt wirklich Gewalt ausüben zu können, dann ist es halt einfach lächerlich. Und das meine ich, dieses mit dem Nudelholz drohen, nach außen so zu tun, diese Show und dann so, oh, du. Aber eigentlich intern den Laden nicht ans Laufen zu kriegen, das ist natürlich dumm. Also ich würde es genau andersrum machen, dass man sagt, okay, wir bringen uns jetzt mal wieder in die Position, dass wir mit den großen Jungs am Tisch sitzen und da ist halt Wirtschaft einfach mal der Hebel. Das ist wichtig, dann würde ich mich sonst eher mal bedeckt halten und erstmal mich wieder in diese Position bringen, dass ich dann ein vielleicht sehr, sehr großes Nudelholz habe und dann Donny vielleicht mal übers Knie legen kann. Aber vorher ist es halt einfach nur Symbolpolitik, es ist Moral, aber es ist ja Moral, Moral alleine hat ja keine Macht, hat ja keine Kraft. Also Moral ist völlig inhaltsleer, weißt du, wenn ich sie mit nichts füllen kann, mit einer Schlagkräftigkeit, mit Gewalt, mit Konsequenz, dann ist Moral einfach, wie sagt man so schön, Schall und Rauch.
Ja, ich habe mir mal die Mühe gemacht, ein Langenscheid-Werk erstellt, Politik Deutsch, Deutschpolitik. Und am schönsten, ich habe hier so einige Sachen, aber am schönsten ist eigentlich das Aktionsvokabular aus Europa und aus Deutschland, was ja wirklich schon, das ist schon ein Meme, glaube ich, in der Weltöffentlichkeit. Also, wenn es hierzu dann heißt, wir beobachten die Lage, heißt es ja eigentlich, wir sind ratlos und machen nichts. Wir verurteilen, heißt, wir finden es doof und machen nichts. Wir verurteilen scharf, ist, wir finden es sehr doof und machen nichts. Und es ist komplex, ist, wir haben eigentlich eine Meinung, wollen aber keine Verantwortung tragen.
Ja, oder das, wir halten über den Mund, weil es bringt eh nichts. Ja.
So, das ist Politik, Deutsch, Deutschpolitik auf weltpolitischer Bühne. Und das ist dann schon eine sehr verzwickte Lage, wie du es gerade sagst. Wir haben jetzt einfach Player wie Trump, wie die Chinesen, wie Putin, die, da muss ich auch mal was sagen. Ich bin kein Fan der amerikanischen Außenpolitik. War ich nie. Mit den Regime-Changes und so, Monroe-Doktrin.
Was sie übrigens auch schon seit langer Zeit machen. Also wer jetzt sagt, dass das nur Trump macht, das ist ja auch
Das muss man jetzt auch mal sagen. Es gibt einen Unterschied zu Trump und allen davor. Er sagt, worum es geht. Nein, er ist einfach ehrlich in seiner Herangehensweise. Ist das scheißegal, ja. Er sagt zwar auch, es geht um Drogen und so, ja. Er sagt aber auch, und das ist ja der Erste, der sagt, es geht auch ums Öl.
Ja, und er sagt, ich bin der Präsident jetzt von Venezuela. Also es ist halt eine ganz andere Kommunikation.
Es ist eine andere Kommunikation. Es ist dieselbe Handlung wie alle anderen amerikanischen Präsidenten davor auch.
Aber es ist wie halt eine Firmenübernahme. So, wir haben jetzt quasi die Firma übernommen.
Und ich finde das, ich war da nie ein Fan von, ich finde das schlimm, auch was in Grönland passiert. Und das darf man doch, das muss, Leute, alle Libertären, alle Liberalen, die hierzulande zu Recht kotzen, ja, alle Wirtschaftsliberalen. Aber sich dann dieses Anbiedern an Trump und alles gutheißen, weil er ja vermeintlich auch liberal ist und ich wirklich, da kriege ich Krätze. Wenn ich das sehe, das gehört zum Liberalsein dazu, dass man trotzdem jede einzelne Handlung einzeln bewertet. Und wenn man das nicht mehr kann, dann ist man einfach ein Fanboy. Und dann ist es egal, auf welcher Seite man ist, dann ist man einfach ein Fan. Und wenn man ein Fan ist, dann denkt man nicht mehr klar. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, denn Trump ist angetreten mit dem Wahlversprechen, ich halte mich aus allem raus. Das sagt selbst ein Otte, sagt, dass er deshalb enttäuscht ist. Ja. So. Und das kann man auch nicht negieren. Das ist so, er macht jetzt das Gegenteil. Und was da jetzt auch passiert in Grönland, das geht nicht. Aber jetzt sind wir ja in der misslichen Lage.
Aber es wird wahrscheinlich passieren.
Was wollen wir machen?
Ja.
Was wollen wir machen?
Und vor allem das Problem ist ja, wir haben ja eine ganz klare Entwicklung gerade. Also ich finde es bei Russland ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich, weil jetzt Weltmacht spielen, ja, das mag sein. Aber Russland, glaube ich, über die wirtschaftliche Stärke, wir sprechen immer USA, China, Russland. Also dass Russland wirtschaftlich nur ansatzweise, also Russland kann auch nicht mit Deutschland mithalten, aber nur ansatzweise mit China und den USA mithalten kann, ist schon mal relativ lächerlich. Militärisch ist es auch lächerlich. Die mögen natürlich sehr tiefe Taschen da haben und können sehr viel verheizen, aber ich würde mal sagen, Russland haben wir wahrscheinlich schon auch überschätzt. Klar haben sie sind eine Macht, das ist klar. Und mit Russland würde ich jetzt auch nicht scherzen. Aber trotzdem, Russland, glaube ich, da sind die Ansprüche ein bisschen größer als die Realität. Aber egal, wir haben diese drei Mächte und die teilen sich jetzt schon alles so ein bisschen auf. Und Trump, was man ja auch sagen muss, er hält sich natürlich aus gewissen Bereichen raus. Also er versucht jetzt nicht überall da, sondern der eine macht da, der andere macht da. Die Chinesen sind dann in Afrika ja schon länger recht aktiv. Also das ist schon Wahnsinn eigentlich. Und wir stehen da halt daneben und man muss sich da dann auch überlegen, naja, erstens, was können wir generell machen? Und dann hast du ja noch diese perverse Entscheidung, dass du dir denkst, was ich vorher schon gesagt habe, ist es jetzt unterm Strich besser, wenn die USA Grönland sich holen oder Russland? Also was ja verrückt ist, dass man dann unterm Strich vielleicht sogar noch froh sein muss, wenn Trump das macht, was jetzt völlig absurd klingt, aber es ist vielleicht für uns sogar besser. Das heißt nicht, dass es richtig ist. Aber weißt du, was ich meine? Nein. Wir stehen da ja generell, es ist ja nicht nur so, dass Trump das macht. Wir haben ja drei Mächte, die da richtig Gas geben. Und da stehen wir halt schon ein bisschen wie die Schulbuben daneben. Und haben bei allen, bei Russland, gut, aber da haben wir ja auch schon Probleme jetzt ordentlich bekommen, sehen wir ja. Zahlen wir auch eine Quittung für kein russisches Gas mehr. Gibt ja den, weiß ja mittlerweile jeder, der deutsche Boom. Merkels Jahre waren eigentlich aufgebaut auf USA verteidigen uns im Zweifel. Russland liefert billiges Gas und die Chinesen kaufen unser Zeug. Und da sieht man ja, wie abhängig wir sind. Bei China Rohstoffe sind wir maximal abhängig. Ja. Also sie können uns im Endeffekt alle, Russland jetzt nicht mehr so, aber den Hahn abdrehen. Und da stehen wir halt schon wirklich nackt im Wind. Das muss man halt schon sagen. Ja. Also, weil die Gewalt, die ausüben können, die ist halt Faktor 10. Da können wir jetzt sagen, ja gut, wir haben ASML, die sind kritisch für die ganze Welt. Natürlich, klar, jetzt kann man sagen, wir verstaatlichen ASML und dann geht nichts mehr. Aber das ist ja auch lächerlich. Und dann sagen die Chinesen, ja gut, dann gibt's keine, dann habt ihr halt am Morgen keine Medikamente mehr. Also, weißt du, das ist ja lächerlich. Also, wenn man das jetzt mal übertrieben spieltheoretisch durchgeht, da sind die Mittel halt begrenzt.
Ich glaube, du hast zwei super spannende Dinge. Einmal, wir haben gerade gesagt, Trump, jetzt, was er in Venezuela gemacht hat, das ist ganz normal klassische amerikanische Außenpolitik. Und ich würde auch behaupten, dass wenn es nicht Trump gewesen wäre, sondern Obama, wäre hierzulande auch ganz anders die Nachrichtenlage gewesen und die Reaktion hierzulande. Denn das muss man ja auch sagen, das ist ja das Abstruse dabei. 3 Monate vorher gibt man der Oppositionschefin, ich vergesse ihren Namen immer, gibt man den Friedensnobelpreis, damit man ihn nicht Trump geben muss. Und sie bedankt sich für diese Operation bei Trump. Und auch der eigentlich, das muss man ja fairerweise sagen, der rechtmäßige Präsident, der die Wahl eigentlich gewonnen hat, aber nicht Präsident werden durfte, weil Maduro einen Trick angewendet hat, der hat sich auch dafür bedankt. Das muss man fairerweise bei der ganzen Sache sagen.
Ja, also, dass Maduro weg ist, ist sicherlich nicht so schlecht.
So, das muss man sagen. Ich glaube, unter einem demokratischen Präsidenten, unter Joe Biden, Barack Obama, wäre das Echo hier aus Deutschland anders gewesen. So.
Wahrscheinlich.
Der Unterschied ist, Trump ist offener in seinen Beweggründen. Dann steht dann Rubio und sagt, ja, es geht auch ums Öl. So. Das war früher immer so. Auch da. Der Unterschied bei Trump ist, Amerika hatte halt den Anspruch, Weltmonopolmacht zu sein. Jetzt sagen sie, wir wollen Oligopol. Aufteilung. Genau. So. Mit halt China und eventuell Russland als die anderen Blöcke. Und wie du sagst, Grönland.
Die Inder mischen auch noch ein bisschen mit, aber jetzt natürlich nicht in dieser,
großen Art. Das ist für uns als Europäer natürlich eine Bedrohung, weil zum einen war der Monopolist früher eng mit uns verbunden. Jetzt ist er es nicht mehr. Er macht sein eigenes Ding und er sagt sogar noch, ich gebe andere Hemisphären an euch, die zum Teil auch bei uns sind. Und natürlich ist das eine Bedrohung, aber wir können jetzt, es wäre falsch, jetzt Trump den Vorwurf zu machen. Ich finde das falsch. Der Vorwurf muss an uns selbst gerichtet sein. Denn was haben wir denn in den ganzen Jahren zuvor gemacht, dass wir uns in so eine missliche Lage geben? Du hast es angesprochen. Es ist die Abhängigkeit.
Ja.
Und jetzt stehen wir da.
Also 3 Mega-Abhängigkeiten. Und wir haben ja nichts getan. Also Energieversorgung, also Energiepolitik der letzten 20 Jahre allein in Deutschland ist halt einfach eine Vollkatastrophe. So. Rüstung, Bundeswehr, Vollkatastrophe. Wirtschaft, ja gut, das kann man jetzt nicht nur der Politik in die Schuhe schieben, da muss man natürlich auch mal bei den Autobauern nachfragen und vielleicht ist es halt auch mal eine normale Entwicklung, aber da haben wir halt jetzt auch, da kommt es halt jetzt auch knüppeldick. So.
Und dann reden wir, und das ist jetzt vielleicht super Stammtisch, aber manchmal darf man das in der Umkleide, dann haben wir es jetzt dann auch mit einem politischen System hier zu tun, wo das Spitzenpersonal in Krisen Tennis spielt. Oder auf Mallorca ist, Thema Ahrtal. Oder Friedrich Merz, der ja die Wende bringen sollte, ist der Kanzler, unter dem der Bundestag am meisten Urlaubstage macht. Die längsten Pausen. Das ist unsere Antwort. Und da muss ich mir schon sagen, okay, ist schwierig. Und wenn man da auch mal so Hintergrundgespräche hört von wirklich Menschen, die wirklich, wirklich gut vernetzt sind, auch in der Medienwelt, da ist mittlerweile eine Stimmung, die sagen, es gibt jetzt auch keinen Befreiungsschlag gibt es eh nicht. Also jetzt auf gleich, alles ist toll. Das ist ja ein Marathon, aus dem wir uns dann jetzt rauskämpfen müssen bei diesen großen Themen.
Ja, klar.
Einmal innen, also innenpolitisch und auch extern. Und das ist schwer.
Ja, man muss auch eins mal sagen, ich bin auch immer wieder schockiert. Also ich will jetzt nicht den Oberstammtischsatz auspacken, das Volk hat die Politiker, die es verdient, aber manchmal denke ich mir schon auch, die Leute sind schon auch echt selber schuld. Neulich, ich war beim Arzt, stehen zwei Leute vor mir. Und dann war da eine junge Dame, ich schätze mal so 30, und geht dann hin an den Counter und sagt, ja, ich bin da zum Impfen. Also ja, sagt die Arzt von ja, und, aber ich hatte einen Fahrradunfall gestern. Also ja, und ja, Schwindel und Übelkeit. Dann hat die Arztin gemeint, ja, dann würde ich mich lieber nicht impfen lassen. Hat die Dame gesagt, ja, soll ich dann einen neuen Termin machen? Und da stehst du dahinter und denkst dir, wie um Gottes Willen kommt diese Frau so im Alltag zurecht? Also, und ich finde es auch immer unverschämt, weil du hältst ja den Betrieb auf. Und jetzt denke ich mir immer, jetzt überleg mal, wenn jeden Tag Millionen Menschen in Deutschland so dämlich agieren, und zwar nicht nur in einer Lebenslage, sondern auch in vielen, die fahren bescheuert Auto, die machen sehr viele dumme Sachen, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn schon mal alles länger dauert, wenn alles überlastet ist. Und wenn die sich dann auch nicht wundern, dass halt ein Politiker Tennis spielt oder halt irgendeinen Schwachsinn verzapft. Also manchmal wundere ich mich schon. Also wie, ich sag's dir ganz ehrlich, wie blöd muss man sein, wenn ich beim Fahrrad auf die Schnauze fliege, dass ich dann...
Das kann passieren.
Ja, dass ich dann am nächsten Tag dahin gehe und zu blöd bin, als erwachsener Mensch selber die Entscheidung zu treffen, wenn mir übel ist und schwindelig, erstens schon mal, dass ich vielleicht generell mich untersuchen lasse und dass ich mich vielleicht nicht impfen lasse und dass ich vielleicht meinen Termin verschiebe. Also solche Leute dürfen Auto fahren, solche Leute sind geschäftstüchtig.
30 sagst du, war sie ungefähr, ja, mein Alter. Ja,
also jetzt ja. Kein, nicht, dass es, jetzt war jetzt nicht eine alte, verwirrte Frau, das war eine junge, ganz normale, junge Frau. Und solche Sachen erlebt man regelmäßig. Und da denke ich mir immer, irgendwie wundert es mich nicht, dass wir nicht so den ganz großen Boom haben.
Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es deshalb nicht aufzuhalten. Und daher kommt auch die Ohnmacht.
Leute sind so alltagsblöd geworden, ja, habe ich manchmal den Eindruck.
Aber eigentlich macht das auch Sinn. Guck mal, wir haben über das Thema die fehlende Gewalt als Korrektiv gesprochen. Die Errungenschaften damals, ne? Gewalt ist keine Lösung, wir werden humanistischer, waren ja nach dem Zweiten Weltkrieg, das wollte man nicht wieder haben. Ist eine tolle Entwicklung. Also ganz grandios. Bestreitet niemand. Aber es hat vielleicht auch deshalb so gut funktioniert und die Leute haben sich deshalb dran gehalten, weil jeder noch wusste, wie schlimm die Zeit ist, wenn Gewalt eine Lösung ist. So. Aber das geht natürlich mit den Generationen immer weiter weg. Dann kommt der Wohlstand hinzu und jetzt die Dame, 30 ist mein Alter, irgendwie, sagen wir mal 94 geboren.
Ja, zwischen 25 und 35. Ja, ja. So, ja.
Nie ein Problem gehabt. Nix. Also Kühlschrank immer voll. Weder Hunger gehabt, noch Schläge bekommen. Also jetzt mal ganz runtergebrochen. Also nie körperliche Gewalt, nie Hunger gehabt, nicht alles gut, alles behütet. Denn das Positive ist, dass wenn du solche Dinge erfahren hast, also Gewalt, ihr sollt mich positiv verstehen, so echte Probleme und echte Ungerechtigkeiten im Leben erfahren hast, dann wächst daraus auch Stärke und eine Selbstverantwortung. Und wenn ich das nicht mehr habe, diese Selbstverantwortung, weil ich keine Probleme mehr lösen musste in meinem Leben. Und ich rede nicht davon, dass ich von meinem Vater geschlagen bin, das ist schlimm, aber so, du weißt, was ich meine, kleine Dinge.
Ich werde dich jetzt bewusst falsch verstehen.
Dann ist das nicht förderlich für eine Gesellschaft. Und dann kommt das dabei rum. Denn wenn da mal ein Problem entsteht, wie ich falle mit dem Fahrrad hin und habe am nächsten Tag eine Impfung, dann haben diese Menschen, dann hat diese Generation keine Lösung mehr und keinen Weg mehr, wie sie damit umgehen kann. Dann ist Error 404, weil das perfekte Leben ist.
Aber sei mir nicht böse, jetzt ist das philosophisch schön hergeleitet, aber trotzdem kann keiner so bescheuert sein.
Doch. Doch. Ja, wenn du nie ein Problem lösen musst, Mario.
Ja, aber man muss ja auch irgendwie die Schule geschafft haben, weißt du? Oder ich kann mir das immer nicht so vorstellen, weil irgendwo stößt du ja mal auf Widerstände. Also
was ist denn mit den Schulen passiert?
Ja, ich kann es ja nicht beurteilen, ich war nicht drin.
Wir haben mit Lehrerinnen gesprochen. Wenn schlechte Noten sind, kommt der Direktor zur Lehrerin.
Ja, nee, also ich bin da manchmal vielleicht auch noch naiv, weil man es halt nicht von, man denkt sich ja von außen immer so, wir sind ja jetzt nicht mehr in der Schule, bin ja da schon lange raus, Gott sei Dank. Vielleicht ist es wirklich so, dass es mittlerweile, was ich gerade noch im Kopf habe, vielleicht wird auch mittlerweile nicht mehr so klar kommuniziert. Also ich stelle mir jetzt vor, ich sag mal so im tiefsten Bayern, nicht in München, da wird vielleicht irgendeine so wütende alte Bayerin stehen und würde sagen, gute Frau, Sie sehen, da stehen 10 Leute an, bitte machen Sie einen neuen Termin und schleiern Sie einer quasi, weißt du? Einfach so dieses, einfach direkter kommunizieren, einfach mal sagen, vielleicht nicht ganz höflich, aber auch ganz normal.
Verbale Gewalt.
Genau. Einfach sagen so, bitte seien Sie mal nicht böse, Sie alle, Impfung heute nicht, machen Sie einen neuen Termin, wieder schauen. Yeah. Weißt du? Einfach, vielleicht ist mittlerweile auch so, es ist auch so eine,
aber das ist doch genau das, was ich sage.
War auch sehr unsicher.
Ja, aber das
genau,
ist doch, ja. Ob sie es jetzt ist beim Arzt.
Du stehst dahinter und denkst dir, mein Gott, ja, wo sind wir eigentlich?
Ob sie's, aber du bist auch schuld. Du bist auch schuld. Das Beispiel, was ich am Anfang gesagt habe, im Restaurant, drängelt sich einer vor, keiner sagt was.
Ja, ich mental mache ich, ja, aber ich kann jetzt auch nicht die Frau zur Sau machen.
Doch.
Ja, gut, vielleicht. Doch. Ja, vielleicht
sollte man. Und da sage ich, diese Form, dann dieser verbalen Gewalt, du tust niemandem weh.
Eine Anzeige.
Das ist das Problem. Aber du, das, was du denkst in dem Augenblick, zu Recht, sprich es aus. Und ich weiß jetzt...
Das habe ich aber auch schon gemacht. Also das, wenn es wirklich zum Beispiel beim Supermarkt an der Kasse, wenn Leute wirklich, das ist mir auch schon passiert, wenn da wird dann diskutiert, da sage ich dann schon mal, Leute, ihr seht hier, ist voll, bitte jetzt einfach weiter. Weil das geht auch nicht. Das meine ich auch, diese Unverschämtheit. Dann habe ich da noch irgendeinen Gutschein und der Gutschein, 1-Euro-Gutschein geht jetzt nicht hin, dann halte ich da 500 den Kassenbetrieb auf. Ja, also ich bin zumindest jemand, der ab und zu schon mal was gesagt hat. Man muss ja auch ein bisschen aufpassen. Aber ja, du hast schon recht. Also wenn es Leute zu unverschämt treiben, man hat auch manchmal das Gefühl, die Leute warten halt drauf, bis irgendjemand was sagt.
Ja.
Ja.
Ja. Aber es ist so. Ich meine, ich bin die Generation. Wir sind so groß geworden. Probleme müsst ihr nicht lösen. Es gibt keine. Es wird alles schon irgendwie vorher gelöst. Aber dafür sind die Ansprüche, die ihr stellen könnt, unvergleichbar höher als die der vorderen Generation. So, und dann kommt das bei rum. Diese Frau, die du da jetzt getroffen hast, ja, wenn du dich mal unter das normale Volk mischt, die ist nicht die Ausnahme, die ist die Regel.
Ich könnte dir noch eine lustige Geschichte erzählen. Vor kurzem hier, als es hier geklingelt hat oder geklopft hat, da habe ich,
ja.
Da habe ich mir nichts gefallen.
Ja.
Aber da musste ich auch den Raum verlassen.
Ja, da habe ich dich aus dem Raum geschickt.
Ja, das, ja. Es hat ein Herr geklingelt wegen einer sehr absurden Beschwerde und ich habe dann einfach nur gesagt, guter Mann, ich habe jetzt weder die Nerven noch die Zeit für so einen Schmarrn. Und dann ging es so ein bisschen hin und her und dann habe ich einfach den Raum verlassen. Dann hast du das ganz freundlich geregelt.
Ja.
Ja. Da könntest du jetzt auch mal stolz sein hier, wie ich da, wie ein Löwe.
Ja, ja. Ich habe das nicht alles mitbekommen. Ich habe nur gehört, dass hier laut also nicht geschrien, aber es war sehr aufgebracht und dann habe ich mir
ein Bild gemacht. Kaffee auf.
Ja. So.
So. Leute. Schreibt gerne mal eure Meinungen in die Kommentare. Mich würde ja wirklich interessieren, ob Wegner das Tennisspiel wenigstens gewonnen hat oder verloren hat. Kai Wegner. Der hat aber auch wirklich ein Gesicht, das ist für Memes aber auch prädestiniert.
Ach, übrigens, dazu noch, es ist ja die interne Mail der Grünen aus Berlin geleakt worden.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Hast du es nicht mitbekommen? Was
welche?
Das drin stand, man soll jetzt bei der Kommunikation zu dem Stromausfall nicht die Terroristen benennen, sondern man soll das auf Wegner schieben. Hast du es nicht mitbekommen?
Das habe ich, glaube ich, echt nicht mitbekommen.
Geil. Pass auf, nicht geil. Daran sieht man mal, wie es den Menschen, wie es den Politikern um die Bürger geht. Es kam eine Mail raus, also die wurde geleakt, die wurde auch bestätigt. Und da war die Kommunikationsstrategie der Grünen, wurde von oben dann halt an die Mitglieder, keine Ahnung, geschickt. Und da hieß es, man solle nicht über diese Terrorgruppe sprechen, nicht sprechen darüber, dass es linker Terrorismus ist.
Über die Vorhand von Wegner.
Sondern man sollte es Wegner anheften, dass es eine Führungskrise ist. Das wurde dort gesagt. Das sollte man...
Gegen Hass und Hetze.
Das sollte man betonen. Das, ja, gegen Hass und Hetze. Da muss man sagen, also...
Ja, das alles...
Also, das ist ein Schauspiel. Wegner ist genauso ein Schauspieler wie das, was da passiert ist.
Politik, ja.
Das fand ich noch gut als letzter Impuls hier heute. Also im Kopf und Kragen geredet hier, Gewalt verherrlicht und alles.
Wegner als Roger Federer. Also wirklich, ich könnte mich den ganzen Tag... Ich könnte wirklich, ich könnte in die Hose pissen voller.
Das war, da waren echt gute, da waren gute Memes dabei. In der Krise zeigt sich der Charakter.
Ja, Wahnsinn. Ich kann mich auch noch kaputt lachen, obwohl das schon fast 2 Wochen her ist. So Leute, danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Der Talk kommt jetzt natürlich wieder jede Woche und wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr euch drauf freut. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.